Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
ILA Spezial. Geschichte heißt Verantwortung. Auf der ELA wurden am Freitag die ersten 4 Monographien zur Geschichte der Vorgängerorganisation des DLR vorgestellt. Und direkt anschließend konnte ich mit Jessica Wichner und Helmut Trischler darüber sprechen.
Verantwortung zu übernehmen bedeutet, die eigene Geschichte anzuschauen, auch die weniger rühmlichen Teile. Und das DLR blickt auf eine mehr als 100-jährige Vergangenheit zurück, stellt sich der Geschichte seiner Vorgängerorganisation von 1907 bis 1945. Über die gewaltige Dimension, die das bedeutet, bespreche ich jetzt mit Jessica Wichner. Sie ist Leiterin des Zentralen Archivs des DLR und mit Helmut Trischler, Professor für neuere und neueste Geschichte, also auch von gestern, sowie Technikgeschichte von heute an der LMU München. Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie beide hier sind. Sie haben ja gerade erstmal eine lange Pressekonferenz hinter sich gebracht, ja? Also herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Aber Wichner, vielleicht bevor wir zu diesem wichtigen Thema kommen, wie sieht denn normalerweise Ihr Job aus, wenn Sie nicht diese ganze Geschichte aufarbeiten?
Ja, ganz genau. Ja, normalerweise sitze ich im DLR, im Zentralen Archiv in Göttingen und kümmere mich dort um die Geschichte des DLR. Das heißt, ich sammle Dokumente und Unterlagen ein aus den einzelnen Standorten. Wenn jemand zum Beispiel seinen Keller aufräumt und dabei alte Unterlagen findet, dann kommt meist ein Anruf bei mir an. Wie sieht's aus? Wir haben das und das gefunden. Habt ihr Interesse daran? Wenn es nur wenig Material ist, sagen wir mal, schick her. Und ansonsten, wenn es größere Mengen sind und die für uns auch relevant sind, dann werden die ins zentrale Archiv gebracht, dort gesichtet, dann entsprechend katalogisiert, aufgearbeitet, damit sie dann der Wissenschaft zur Verfügung steht und uns als DLR mitarbeiten wir natürlich auch.
Ja, und wie groß und in welcher Form muss ich mir das vorstellen? Also sind das viele Lagerhallen? Ist das ein Computer, wo alles digital ist? Haben Sie noch Kisten mit alten Handschriften, die noch niemand entziffert hat? Wie sieht das Archiv aus?
Oh, wir haben ganz, ganz viele Kisten noch, die auch noch überhaupt nicht bearbeitet sind. Nicht aus der Zeit zum Projekt jetzt, aber zu späterer Zeit. Das heißt, ich habe in einem Außenlager ungefähr 1000 Umzugskisten noch stehen. Bringt mich bis zur Rente, definitiv. Und meine Kollegen natürlich auch. Ansonsten haben wir eine große Rollregalanlage, wo wir das katalogisierte Material unterbringen und sind im Moment im DLR in Göttingen in verschiedenen Räumlichkeiten untergebracht. Wir werden irgendwann auch zentralisiert und dann freuen wir uns drauf.
Ja, super. Herr Professor Trischler, wie wird man, so wurden Sie mir geschildert, der Luftfahrthistoriker Deutschlands?
Zufall, ja. Ja, ich habe mich tatsächlich in meiner Habilitationsschrift, irgendwann macht man sowas, in der Anfang der späten 80er, Anfang der 90er Jahre mit dem DLR beschäftigt. Mhm. Der damalige Vorstand gab ein Projekt zur Geschichte der Großforschungseinrichtung, heutige Helmholtz-Zentren, dazu gehört das DLR und ich fand das am spannendsten. Ich habe damals, also sozusagen im Auftrag des Vorstands, eher die längere Geschichte, also von der Gründung um 1900 bis 1970, als das heutige DLR, damals Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, gegründet wurde durch die Zusammenlegung dieser vielen Vorgängerorganisationen, habe mich damit beschäftigt und das hat mich seither irgendwie nicht losgelassen. Habe ich vieles andere gemacht und jetzt, dank Jessica Wichner und diesem Projekt, bin ich nochmal zurückgekommen zu dem Thema und ja, auf einer ganz anderen Materialbasis arbeiten können. Ja, das die Materialien und Frau Wichner und andere reden nicht von Regalmetern, sondern von Regalkilometer, die da vorhanden sind an Originalen. Und der Vorteil gegenüber den 80er, 90er Jahren war, dass es heute digitalisiert. Das hat Frau Wichner durchdigitalisiert, jedenfalls on demand, was wir brauchten, sodass wir da nicht Wochen und Monate lang in den Archivräumen des DLR verbringen mussten, sondern das auf diese Materialien des DLR auf dem Rechner hatten, aber das ist vielleicht, ich sag mal, 20% dessen, was man an Unterlagen zu sichten hat. Dann geht man in die Bundesarchive in Berlin und in Freiburg und geht in Unternehmensarchive und geht vor allen Dingen in das Archiv der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, weil eines der großen Vorläufer, also eigentlich das erste, die damalige Aerodynamische Versuchsanstalt, ein Kaiser-Wilhelm-Max-Planck-Institut für Strömungsforschung war eben in Göttingen. Das sind die Wege der Aerodynamik, international und in Deutschland. Das ist auch ein großer Quellenbestand gewesen, der für dieses Gesamtprojekt relevant war.
Jetzt, Frau Wichner, erzählen Sie uns über das Projekt. Also erstmal, wann wurde vielleicht entschieden, mit welchem Gedanken, dass man es überhaupt macht?
Wir haben in der Vergangenheit ja immer mal wieder Einzelprojekte gehabt, zur Geschichte, dass man einzelne Themen aufgearbeitet hat, sowohl geschichtswissenschaftliche als auch politische Themen. Und 2022 kam dann der Beschluss, wir möchten gerne unsere Geschichte der Vorgängerorganisation des DLR von 1907 bis 1945 aufarbeiten. Es war für uns als kleines Projektteam, bestehend aus Kollegen aus der Kommunikation, dem Zentralen Archiv, erstmal eine Herausforderung zu überlegen, was können wir jetzt machen? Was genau wollen wir eigentlich erforschen? Das ist ein großer Zeitraum. Und deshalb haben wir erstmal uns zusammengesetzt, natürlich geschaut, was hat die wissenschaftliche Forschung bereits erarbeitet? Denn wir wollen das Rad ja nicht zweimal erfinden. Und haben erstmal die Forschungslücken uns rausgesucht und geschaut, was ist vielleicht auch noch gar nicht aufgearbeitet worden. Und daraus haben sich dann 8 Forschungsprojekte generiert. Und diese 8 Forschungsprojekte mussten wir dann in einer europaweiten Ausschreibung ausschreiben und haben dann insgesamt 14 Historikerinnen und Historiker für unsere Aufarbeitung gewinnen können, worüber wir richtig, richtig froh sind. Denn nur mit den externen Historikerinnen und Historikern kann man so eine tolle Aufarbeitung natürlich machen.
Und die Ergebnisse der 8 Projekte werden dann auch in 8 Bänden veröffentlicht. Also 4 davon sind heute quasi schon fertig und vorgestellt worden. Sind das wirklich die Bände oder sind das noch Mockups?
Nein, das sind keine Mockups. Das sind richtig die Bände, die wir hier in den Händen halten können. 4 Stück sind schon da. Ein 5. Band wird von Herrn Tischler noch geschrieben. Kommt demnächst, Ende des Jahres. Und wir haben zusätzlich, damit wir nicht nur Geschichtswissenschaft bespielen, sondern auch in die allgemeine Öffentlichkeit gehen können, 2 Bildbände in Vorbereitung. Der eine wird sich mit unserer Vorgängerorganisation in Oberkrakenhofen beschäftigen. Da waren ja 2 angesiedelt. Und ein Band wird so ein bisschen allgemein die Geschichten der Vorgänger zeigen, auch für die DLR-Mitarbeitenden vor allem. Wie sahen denn die Gebäude damals aus? Wer hat denn da eigentlich geforscht? Was hat man geforscht? Und das wird bewildert entsprechend dann zur Verfügung stehen. Und wir haben eine Ausstellung noch in Vorbereitung, die jetzt auch schon in Form von 42 Vorlabs existiert. Und diese Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Vorgängerorganisationen in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel technische Hochschulen, Universitäten. Man schaut eben, wie ist da die Verflechtung gewesen, gerade in der NS-Zeit.
Bevor wir inhaltlich noch mehr einsteigen, würde ich gerne aber eine Frage vorher mit Ihnen beiden auch noch besprechen, aber Herr Professor Tischler, vielleicht fangen Sie an. Also jetzt gibt es 2 Arten, finde ich, wie man auf das Projekt oder die Projekte blicken kann. Einerseits kann man sagen, na Moment mal, also das DLR ist ja nicht seine Vorgängerorganisation, es gibt seit 1997 und die direkte Vorgängerorganisation, die gab es glaube ich 1969. Also könnte man sagen, Gnade der späten Geburt, ja, was geht uns das eigentlich an? Wir sind da genauso beteiligt oder unbeteiligt wie andere. Oder man kann sagen, naja, die sind ganz schön spät mit der Aufarbeitung für so eine große Organisation, andere haben das früher gemacht. Wie sehen Sie das?
Zweiteres. Also ich selber war tatsächlich auch beteiligt an den Projekten zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. Die haben sehr viel früher angefangen, so um die Jahrtausendwende herum. Haben das dann aber auch so aufgezogen wie hier. Dass man nicht nur auf den archimedischen Punkt schaut, ja, also welche Rolle spielten die im Nationalsozialismus, welche Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren da, sondern dass man das in einem längeren Kontext sich anschaut. Wie sind die denn da hingekommen, wo sie dann in 1933 bis 1945 waren? Und genauso ist es hier. Jetzt vor kurzem gab es auch ein Großprojekt dazu, zu der Ressortforschungseinrichtung. Mhm. Da sind wir schon nahe dran. Mhm. Das DLR ist keine Ressortforschungseinrichtung, aber eben auch eine Einrichtung, die nahe an der Anwendungsorientierung ist und im Nationalsozialismus im Grunde im Dritten Reich eine Art Ressortforschungseinrichtung des Reichsluftfahrtministeriums war. Die Einrichtung, wenn man anschaut, die haben einen guten Teil ihrer Autonomie, ihrer wissenschaftlichen Freiheit verloren und waren, wenn man so will, an Gängelband der Politik des Reichsluftfahrtministeriums. Also insofern sind sie sehr nahe an dem, was wir heute als Ressortforschungseinrichtung sehen. Und jetzt komme ich auf einem Umweg eigentlich auf eine Antwort, die ich gerne geben möchte an der Stelle. Ich sehe das Projekt auch aus der Gegenwarts- oder gar Zukunftsperspektive, nämlich wir erleben heute wieder, USA Stichwort, aber auch in anderen Teilen der Welt und vielleicht irgendwann mal auch in Deutschland, wie die Politik durchgreift auf Wissenschaft und die Wissenschaftsfreiheit anders interpretiert, als wir es bisher gewohnt waren, in Deutschland zu interpretieren. Und solche Projekte, die dann insbesondere auf die Verflechtung von Wissenschaft und Politik in eher autoritären Phasen und unter autoritären Regimen schauen, ja, die sind heute interessant und spannend vor dem Hintergrund der Frage, wie wir die Resilienz unserer Forschung, unserer Wissenschaft stärken können, gegenüber politischen Zumutungen. Und das macht das Projekt unmittelbar gegenwärts- und zukunftsrelevant.
Sie sehen das ganz genauso. Können Sie noch was hinzufügen? Ich glaube, Sie waren ja auch maßgeblich eine der Treiberinnen, die gesagt haben, wir müssen das jetzt machen. Also warum musste das passieren?
Ja, also es ist einfach eine Pflichtaufgabe als große Forschungseinrichtung, auch seine NS-Geschichte und überhaupt seine Geschichten zu kennen. Und deshalb hat es uns natürlich sehr gefreut, dass wir hier das Einverständnis bekommen haben, dass wir das machen dürfen. Und ich würde sagen, es ist einfach schön, dass wir es jetzt machen können. Denn wir können ja auch aus gegebenenfalls Fehlern anderer Organisationseinheiten auch lernen. Was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Wo sollten wir nochmal genauer hinschauen? Das ist die große Chance, wenn man es eben erst etwas später macht als andere. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja erst seit 2007 ein zentrales Archiv für das DLR. Das heißt, wir haben seit 2007 systematisch Dokumente gesammelt, die jetzt ausgewertet werden können. Also das ist auch eine Auswertung unserer archivarischen Arbeit. Das freut mich ganz besonders, dass wir das geschafft haben, zu kombinieren, Quellenarbeit und historische Forschung hier zusammenzubringen anhand der Vorgängerorganisation.
Jetzt wollen wir nicht darüber sprechen, was die anderen vielleicht nicht so gut gemacht haben, aber ich glaube, wir können darüber sprechen, was sie vielleicht besser machen oder besonders gut machen. Wo sind Sie besonders stolz drauf bei dem Projekt?
Also ich bin besonders stolz darauf, dass wir es geschafft haben, mit dieser großen Menge an Menschen, Historikerinnen und Historiker, hier ein tolles Projekt aufzuziehen. Wir haben alle Hand in Hand gearbeitet und das macht mich ganz besonders stolz, dass wir hier...
Und to the point, ja, also wir haben das im Grunde in 2 Jahren bearbeitet.
Ja, ja.
Und das geht nur im Team. Wenn wir jeder vor sich hinarbeiten, dann wäre man längst nicht an dem Punkt angekommen. Das war also auch dank der Projektsteuerung, aber auch aufgrund dieser Projektarchitektur, dass wir, sag mal, mit verteilten Rollen, aber schon ein klares Gesamtprodukt auch, das komplementär entsteht, vor Augen hat.
So, jetzt gucke ich mal, wo Band 2 ist. Genau, das ist nämlich der erste von Ihnen erschienene Band. Herr Trischler, Forschen und Prüfen für eine Nation des Fliegens, die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt in Kaiserreich und Weimarer Republik. Jetzt erzählen Sie uns doch mal, wie sah diese Versuchsanstalt aus und deren Arbeit? Hat das irgendwas mit dem, was wir vom DLR kennen, heute gemein?
Ja, ziemlich viel sogar. Weil im Grunde ist diese Einrichtung gegründet worden 1912, um Forschungsinfrastrukturen zu betreiben. Und in moderner Technologie, ja, was sind Forschungsinfrastrukturen heute? Windkanäle, Triebwerksprüfer,
Versuchsträger.
Und genau diese 3 Forschungsinfrastrukturen hat das DLR aufgebaut. Also das Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt in Göttingen, die hatten die aerodynamische Versuchsanstalt, die war sozusagen stark in der theorieorientierten Forschung mit Windkanälen, Entdeckung der Grenzschichttheorie, Entdeckung der Tragflügeltheorie. 2 große Theoriegebäude sind in Göttingen durch Ludwig Bandl da entdeckt worden, durch Windkanalversuche. Und die praktische orientierte Forschung, zweckorientierte Forschung, die dann auch Vorlaufforschung für industrielle Anwendungen sein sollte. Die ist hier in Berlin, in Adlershof aufgebaut worden, genau mit dem Ziel, sozusagen die Industrie zu befähigen, Innovationen zu leisten, aber insbesondere auch dem Staat dieses Feld, das da erst entsteht, zu regulieren. Also wie kann man denn Sicherheit gewährleisten in der Luftfahrt? Was braucht man da? Macht das der Staat? Oder macht das eine nachgelagerte Organisation? Und das war die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, die ganze Normungsarbeit gemacht hat, die Zulassung von Flugzeugen gemacht hat, die Fluguntersuchungen von Unfällen gemacht hat. Also hoheitliche Aufgaben, aber sozusagen unter eigener Regie. Also nicht vom Staat angewiesen, sondern vom Staat durch Ressourcen dazu befähigt, das zu machen. Und das war aber, das ist vielleicht so auch ein bisschen die Quintessenz auch dieses Buches, oder was für mich überraschendste dabei ist, wie umstritten das war. Mhm. Aus der Sicht der Industrie. Mhm. Die wollten das nämlich selber machen. Heute haben wir so eine klare Arbeitsverteilung.
Hier gibt es aber einige in der Halle, die ganz froh sind, dass sie nicht alles selber machen müssen.
Genau, ganz genau. Und damals wollte die Industrie das aber alles selber machen, weil sie da drin Kosten gesehen hat. Mensch, da müssen wir ja jetzt investieren, um Sicherheit zu gewährleisten. Und da gibt es halt Auflagen von staatlicher Seite durch die damalige DLR sozusagen vorbereitet. Und das hat die Industrie überhaupt nicht mal eingesehen, dass sie das sollen. Die wollten das in eigener Regie betreiben. Eine ganz andere Vorstellung davon, wie Innovationsprozesse stattfinden, um welche Rolle der Staat und staatlich regulierte Forschung dabei spielt.
Also wir sind ja auf der ILA und ich habe mich total gefreut, dass ein Kapitel sich auch mit der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt auf der ILA 1928 beschäftigt hat. Ja. Wie sah das damals aus? Gab es da auch einen Kaiserrundgang, wie es heute im Kanzlerrundgang ging oder wie war das?
Ja, es gab keinen Kaiserrundgang, sondern einen Reichskanzlerrundgang und einen Reichspräsidenten. Ja. Also Reichspräsident Hindenburg. 1928 hatten wir Hindenburg als Reichspräsident. Die kamen an den Stand und schauten sich den DVL-Stand damals an. Und die ILA hieß damals nicht Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, sondern immer noch Internationale Luftfahrtausstellung, Raumfahrt gab es nicht. Zunächst hieß sie sogar Internationale Luftschifffahrtausstellung. So wurde die 1909 gegründet, so zunächst in Frankfurt am Main. Dann zog sie nach Berlin um und seither ist sie hier in Berlin. Und DLR-Vorläufereinrichtung hatte einen großen Stand da, wo sie all das zeigten, was wir gerade besprochen haben, die Rolle von Versuchsträgern, von zur Sicherheitsprüfung, Knickversuche eines Heulens, eines Flugzeugs, wie muss man den belasten, bis er bricht, und solche Dinge wurden der Öffentlichkeit gezeigt, weil man, genauso wie hier, sozusagen Luftfahrt in die Öffentlichkeit bringen wollte, aber noch mit einem anderen Aspekt schon, man wollte wieder groß sein in der Welt, wollte zeigen, dass Deutschland eine Luftfahrtnation ist. Nach 1918 durch den Versailler Vertrag war Luftfahrt verboten zunächst mal. Und das wollte man kompensieren. Und dann machte es Sinn, dass man der Öffentlichkeit zeigt, wir sind wieder da und wir machen tolle Sachen.
Und hier auf der ILA hat man das manchmal, was ich auch nachvollziehen kann, weil es nur menschlich ist, dass Leute an Nobelpreisträgern vorbeigehen, weil da drüben steht ein Astronaut oder eine Astronautin. Das ist irgendwie faszinierender. Raumfahrt gab es nicht 1928. Wie war das? Waren das die Piloten, die damals die aufsehenerregend waren? Oder gab es dort tatsächlich Fans von Wissenschaftlern, von Ingenieuren?
Ja, also es war eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich berauschte an der Größe der Luftfahrt. Ja.
Ah ja.
Also eine Nation.
Das würde sich manch einer heute hier wünschen.
Ja. Und tatsächlich war Wissenschaft, ich nenne das immer so ein bisschen Kompensationsträger für den Verlust der nationalen Machtstaatlichkeit. 1918, Versailler Vertrag, alle waren sozusagen am Boden zerstört, dass Deutschland keine große Nation mehr ist. Und dann kommt die Wissenschaft und macht da tolle Sachen und man kann wieder zeigen, dass man international groß ist. Ja. Und es ging um die Weltgeltung deutscher Luftfahrt. Und die konnte man da beweisen. Die war im Segelflug, in der Aerodynamik gut. Und die Öffentlichkeit sprang darauf an. Und insofern war das die Nation des Fliegens, die sich da auf der ILA gezeigt hat.
Also wie schön wäre das, wenn wir heute befinden könnten, das ist das Einzige, womit wir Deutschen dann unseren Drang zu Größe ausgelebt hätten damals. Das war aber nicht so. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zu den etwas düstereren Kapiteln, aber auch zum Weg dahin. Also Sie schreiben nämlich zu Beginn Ihres Bandes, Luftfahrt war keine ideologische Sache zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber irgendwann wurde sie es offensichtlich.
Ja.
Schleichend, plötzlich?
Nein, eigentlich schon im Ersten Weltkrieg. Aha. Ja, im Ersten Weltkrieg. Auch da, sozusagen, man zieht aus und will die nationale Größe beweisen. Dafür braucht man, das zeigt sich im Ersten Weltkrieg, dafür braucht man Luftfahrt. Luftschiffe, aber vor allen Dingen Flugzeuge. Und diese unglaublich radikal beschleunigte Entwicklung des Flugzeugs im Ersten Weltkrieg, die findet zum Gutteil auch in den Vorläuferorganisationen statt, die kriegsrelevante Leistungen erbringen. und sich dann einbinden in die nationale belizistische Gesellschaft. Und dann wird Luftfahrt insbesondere nach 1918 eben zu einem Politikum oder Luftfahrtforschung jetzt im Speziellen, weil man mitarbeitet an diesem nationalen Projekt, die Festungen von Weimar abzustreifen, geheime Wiederaufrüstung zu betreiben. Das zeigt insbesondere der Band, der von dem Kollegen Michael Kamp geschrieben wurde, über die aerodynamische Versuchsanstalt, die so scheinbar theoretische Forschungsmacht, Grenzschichttheorie, aber im Geheimen die Wiederaufrüstung durch die Reichswehr unterstützt und hier eigentlich militärische Forschung betreibt.
Und jetzt kommen wir mal zu dem, ich weiß nicht, vielleicht auch insgesamt rein gewichtsmäßig schwersten Band, sicherlich inhaltlich schwersten Band, überschrieben mit Verfolgung, Menschenversuche, Zwangsarbeit. Darum geht's hier, aber eben auch nicht nur. Frau Wichner, wie kann man sowas begreifen? Denn es ist ja nicht nur Verfolgung, Menschenversuchung, Zwangsarbeit, es ist ja auch noch Wissenschaft. Ja?
Genau.
Wie bringt man das unter einen Hut und zwischen zwei Buchdeckel?
Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was viele, viele Facetten hat. Wir haben einerseits das Thema Verfolgung natürlich untersuchen lassen, im Sinne von, was passiert eigentlich mit Mitarbeitenden, jüdischen Mitarbeitenden ab 1933, als wir das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 1933 hatten, mussten jüdische Mitarbeitende eben auch entlassen werden. Und wir haben Verfolgung im Sinne von politischen Verfolgten. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema hier. Zwangsarbeit in allen Bereichen der Vorgängerorganisationen von Zwangsarbeitenden, die auf den Baustellen gearbeitet haben, aber auch Zwangsarbeitende, die in der Forschung tätig waren. Zum Beispiel Rechner, die entsprechend Windkanalberechnungen gemacht haben für die Vorgängerorganisationen. Und natürlich das dunkelste Kapitel, das wir haben in unserer Geschichte, die Menschenversuche, insbesondere über das Institut für Flugmedizin der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Aggershof, durchgeführt damals von dem Institutsleiter und seinem Mitarbeiter, also Siegfried Uff als Institutsleiter, Wolfgang Romberg als sein Mitarbeiter, an den Tazer-Testwingsversuchen im Dachauer Konzentrationslager 1942, wo es um Höhlenforschungsversuche ging. Also kein schönes Thema, aber eins, mit dem wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen müssen. Denn das macht ja die gesamte Breite unserer Vorgängerorganisationen aus. Wir haben einerseits Mitarbeitende, die plötzlich nicht mehr da sind. Wie reagieren eigentlich andere darauf? Heute können wir uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn unsere Kollegen, jeder Dritte hier aus der Forschungseinrichtung entlassen wird. Damals war es dann so. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an diesem Band, diese facettenreiche Geschichte darzustellen und hier möglichst niemanden zu vergessen.
Und was ich mich frage, ist natürlich, obwohl man sowas ganz schwer bewerten kann, aber gab es Dinge, wo Sie sagen können, das war eigentlich schlimmer bei unseren Vorgängerorganisationen als bei vielen anderen? Oder vielleicht auch besser? Gab es sowas wie Widerstand? Wie viel überzeugte, sagen wir mal, für die Sache glühende Nazis, Menschenverachtende gab es? Wie viele Leute gab es, die wie überall in Deutschland nur gesagt haben, naja, solange ich hier meine Arbeit habe, gucke ich weg? Kann man dazu was sagen?
Ja, also zunächst mal, es gab wenig Widerstand. Ja, und wo es Widerstand gab, da sind die dann auch schnell
abgeräumt worden.
Ja. Aber es gab, und das war schon ein bisschen für mich auch erstaunlich, es gilt es herauszuarbeiten, auch zu betonen, die Forschungseinrichtungen haben oft im Voraus allen in Gehorsam dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und die staatlichen Vorgaben überfüllt. Aber je länger, je mehr haben sie auch erkannt, hoppla, das sind ja auch Ressourcen, die können wir eigentlich doch brauchen. Und dann entwickelt es sich sowas wie eine Art Schutzraum. Ja, dann hat man, sagen wir mal, jetzt jüdisch Verfolgte, die jetzt nicht vielleicht voll, in Anführungsstrichen, immer die Terminologie Volljuden waren, sondern die man noch schützen konnte, die hat man dann sozusagen, den hat man Unterschlupf gewährt. Ja. Also es finden sich dann auch die Luftfahrtforschungseinrichtungen in der Form der Schutzräume für Verfolgte im Zweiten Weltkrieg. Ähnlich gilt das für Zwangsarbeit, vor allen Dingen aber auch für die von den deutschen Luftfahrtforschungseinrichtungen in den besetzten Gebieten übernommenen Luftfahrtforschungseinrichtungen in Frankreich, in Polen, in Charkiw, in der heutigen Sowjetunion. Da hat man dann Kollegen geschützt vor Zumutungen, die für andere Zwangsarbeiter galten.
Frau Wichner, wie würden Sie sich wünschen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DLRs damit umgehen, abgesehen davon, dass sie reinlesen sollten?
Das. Denn jetzt haben wir ganz viel hier geforscht und es wäre natürlich wunderbar, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch einen Blick hineinwerfen. Uns ist vollkommen klar, 825 Seiten zum Thema Unrecht ist schwer verdaulich.
Aber zum Glück gibt es eine Zusammenfassung von 15 Seiten.
Genau, wir haben eine Leseprobe und diese Leseprobe ist natürlich auch im Intranet verfügbar. Wir haben also aus jedem Band gewisse Kapitel rausgezogen, einfach um unseren Kolleginnen und Kollegen einen ersten Überblick zu geben. Es gibt Kurzzusammenfassungen auf der Webseite des DLR, sodass jeder mit dem Zeitfenster, was er hat, sich informieren kann, was hier eigentlich in unseren Vorgängerorganisationen passiert ist, in allen Bereichen.
Wird aus dem tollen Material dann vielleicht auch noch mehr entstehen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, für jeden Teil, wo man im DLR anfängt, ein kleines Onboarding, wo steht, werd ihr deiner Geschichte bewusst oder so?
Wir werden auf jeden Fall natürlich das Thema Geschichte weiter im DLR behandeln, denn Geschichte ist ja damit nicht abgeschlossen. Geschichte geht weiter. Und wir werden gucken, dass wir in irgendeiner Art und Form eine Art Erinnerungskultur natürlich auch im DLR entstehen lassen. Wie die aussehen kann, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Aber ich denke, der erste Schritt ist erstmal, sich der Geschichte bewusst zu sein, sie aufgearbeitet zu haben, sie zur Verfügung zu stellen und dann zu überlegen, und was können wir als nächstes machen? Welche kleineren Maßnahmen sind zum Beispiel da, um bestimmte Themenaspekte nochmal genauer in den Blick zu nehmen? Was man sich vorstellen könnte, gerade bei dem großen Band Unrecht, wir haben Einzelschicksale, die wir gut verfolgen können, inklusive Bilder von den Personen, die es betroffen hat. Und das wäre doch mal schön, auf solche kleinen Lebensläufe auf die Webseite zum Beispiel zu stellen oder in anderer Form der Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen. Also da kann man ganz viel machen und ich bin sicher, da fallen uns allen noch ganz viele tolle Dinge ein, die wir als aufbauend auf das hier machen können. Was wir auf jeden Fall auch schon in Vorbereitung haben, ist ein Film. Der wird in diesem Jahr gedreht und der beschäftigt sich eben auch nochmal mit der Geschichte der Vorgängerorganisation des DLR von den Anfängen 1907 bis 1945, wenn alles gut läuft. Dann werden wir diesen Film 2027 dann alle im DLR auch ansehen.
Super. Es geht auch um Erinnerungskultur letztendlich, ja? Ich weiß nicht, ob Sie das noch ansprechen wollten. Also ich darf das, weil ich von außen komme, ich mache keine Auflagen.
Kann ich auch nicht und wollte ich auch noch ansprechen.
Es ist wie in anderen Einrichtungen auch, glaube ich, schon wichtig, dass man die Erinnerung aufrechterhält, auch als Gesellschaft. Und ja, um der eigenen Verantwortung gerecht zu werden, institutionellen Verantwortung gerecht zu werden, wie andere Institutionen das auch tun, da muss das DLR noch einen Weg finden, wie sie mit dieser Verantwortung jetzt sozusagen nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln gepresst umgeht, sondern auch sozusagen nachhaltig hier Wege eröffnet.
Das ist hiermit nicht durch die Geschichte, sondern wir haben einen Milestone erreicht. Das wollen Sie, glaube ich, sagen, wenn ich das mal so deutsch-kritisch sagen darf. Ich habe in der Tat wollte ich darüber sprechen und ich habe mir so einen Satz mitgenommen, der hat eine Energiedichte wie ein Powerriegel, ja, aus dem Editorial. Eine aktive Erinnerungspolitik auf der Basis historischer Forschung stärkt nicht nur die institutionelle Identität des DLR, sondern auch die Resilienz demokratischer Strukturen und des Wissenschaftssystems in seiner Gesamtheit.
Genau.
Da steckt so viel drin,
ja.
Aber geben Sie uns, die wir mit mir und auch denen, die das hören, eine kleine Anleitung zum Dekodieren. Was genau meinen Sie damit? Wie wirkt das genau positiv?
Ja, ich nenne für mich ein Beispiel, an dem ich gesehen habe, wie das wirken kann. Nämlich als jetzt gerade das Bundeswirtschaftsministerium sein Projekt zur Forschung der Vorläuferorganisation, heutige Physikalisch-Technische Bundesanstalt, heutige Bundesanstalt für Georesourcen aufgearbeitet hat und die Projektergebnisse vorgestellt hat im Bundeswirtschaftsministerium. Da standen die Mitarbeiter auf in diesen Forschungseinrichtungen und wollten wissen, was können wir tun, damit sich das nicht wiederholt. Ja? Und das hatte plötzlich eine solche Tagesaktualität, ja, als sie gesehen haben, hoppla, was ich anfangs sagte, im Lichte dessen, was aktuell zu beobachten ist, wie können wir uns vorbereiten? Ja? Wie können wir Arbeitsgruppen in den Institutionen aufbauen, die darauf uns vorbereiten, was passiert? Ich sage es jetzt mal super deutlich, wenn eine AfD, die jetzt das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung abwickeln wollen, wenn die auf die Idee kommen, dass die Bundesanstalt für Georessourcen so umzubauen, wie das Trump vorgemacht hat. Ja, wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir resilienter werden? Wie können wir die Vorteile, die unser deutsches Wissenschaftssystem hat, grundgesetzlich verbriefte Wissenschaftsfreiheit, hier besser nutzen, um uns in Stellung zu bringen gegenüber solchen Zumutungen?
Ich kann kaum was hinzufügen. Ich möchte sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Trischer, stellvertretend Ihnen und allen anderen Autoren, Frau Wichner, Ihnen und allen anderen, die mit diesem Projekt beschäftigt sind. Ich bin so froh, dass Sie das machen und ich hoffe, Sie sind auch nicht nur an diesem Tag ordentlich stolz auf Ihre Arbeit, die bestimmt mitunter wahnsinnig schwer ist und lange bis tief in die Nacht geht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten und viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und allen anderen Projekten, die da kommen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.